Hallo und herzlich willkommen zum China-Tagebuch, der Asien-Podcast. Was das hier ist, das ist ein Tagebuch. Ich erzähle aus meinem Leben in Asien, aktuell in China, also nichts Spektakuläres, außer es passiert etwas Spektakuläres. Ja, es ist morgens 8 Uhr, ich sitze im Büro und es sind sagenhafte 28 Grad. Zwar 90% Luftfeuchtigkeit, aber das kann man verschmerzen. 28 Grad ist geradezu himmlisch. Es wird zwar nicht dabei bleiben, also ich habe schon den Wetterbericht mal so konsultiert. Für den Rest der Woche geht es wieder auf 31, 32 Grad. Aber man kann schon sagen, der Herbst kommt. Und obwohl wir so viel Regen haben, hat das überhaupt nichts mit irgendwelchen Taifunen zu tun. Die haben sich bislang zurückgehalten. Also es ist jetzt auch gerade aktuell keiner irgendwie unterwegs hierher. Mal sehen, noch ist die Taifun-Saison nicht vorbei und die Regenzeit auch nicht so ganz. Also schauen wir mal, wie es weitergeht. Auf jeden Fall, die Temperaturen normalisieren sich. Alles andere ist mir im Augenblick auch ein bisschen egal. Gestern war Qi Shi, also das wird manchmal übersetzt mit chinesischen Valentinstag. Also das ist am siebten Tag des siebten Monats. Und ist ein ja traditioneller Tag für sich Liebende, ganz allgemein. Und dieser Tag ist aber nicht so wie der Valentinstag in Europa. Das ist ja im Prinzip eine merkantile Erfindung von Blumenhändlern aus den USA, die irgendwie versucht haben, ihren Umsatz anzuleiern. Während dieser Valentinstag hier tatsächlich traditionell ist und auch schon ein bisschen älter als der amerikanische Valentinstag, der jetzt in Europa gefeiert wird. Gleichwohl wird das natürlich genutzt, auch von den hiesigen Händlern, um alles Mögliche irgendwie unter die Leute zu bringen. Aber ich hatte den Eindruck, dass das diesmal eher zurückhaltend war. Und wir waren natürlich auch aus Essen und haben uns auch so diesen Tag zu etwas Besonderem gemacht. Aber es war keine so eine Kommerzgeschichte. Wenn man in die Shopping Mall ging und so, ja klar, dann waren natürlich überall Herzchen und so weiter. Aber es war nicht so aufdringlich, wie ich das in Deutschland empfunden habe, als ich zum Valentinstag dort das letzte Mal war. Da hat ja wirklich das Fernsehen gekreischt, das Internet gekreischt, alles hat gekreischt und auch auf der Straße in Rostock und so war immer irgendwie Valentinstag. Das ging mir schon so ein bisschen auf den Brenner, das Ganze. Das war jetzt hier nicht so. Ja, wie gesagt, wir haben den Tag zum Anlass genommen und haben mal Arbeit Arbeit sein lassen. Zumindest den größten Teil des Tages. Also wir waren um 16 Uhr wieder zurück. Vormittags sind wir nach Lin'an gefahren. Das ist eine benachbarte Stadt, gehört jetzt mehr oder minder auch so zum Verwaltungsbezirk Hangzhou. Das Coole aber ist, mit der U-Bahn ist Lin'an jetzt sozusagen mit im U-Bahn-Netz drin. Und das wollte ich ja sowieso schon mal ausprobieren. Und es ist wirklich unglaublich. Also man fährt mit der U-Bahn, die irgendwann natürlich auch eine Hochbahn wird, nach Lin'an. Und bis zu dieser Station, also bis zu einem See, zu dem wir gefahren sind, sind es ziemlich genau 38 Kilometer. Und das Ganze hat sagenhafte 8 RMB gekostet. Also ungefähr 1 Euro. Unglaublich. Und warum sind wir zu dem See gefahren? Weil es dort eine Anpflanzung gibt von Mammutbäumen, beziehungsweise dieser chinesischen Variante, dieser Metasequoia, und die dort im Wasser stehen. Also wie Mangroven im Prinzip. Die haben auch ähnliche Wurzeln, sehen sich insgesamt auch ähnlich, aber sind natürlich keine Mangroven, sondern sind Mammutbäume. Nadelbäume im Prinzip, obwohl die Nadeln anders aussehen als bei jetzt üblichen Kiefern oder Tannen oder sowas. Und diese Sequoia, die dort stehen, also die Shui-Shan, das heißt tatsächlich Wassertanne, haben mit Tannen oder so nichts zu tun. Also sie sind eher verwandt mit Zypressen. Aber diese Sequoia, also diese Mammutbäume weltweit, sind ja lebende Fossilien. Also die haben genau in dieser Form, wie sie jetzt existieren, auch schon vor 65 Millionen Jahren existiert. Also wurden unter Umständen verspeist von irgendwelchen Dinosauriern. Das finde ich immer wieder phänomenal. Also ähnlich wie Ginkgo, eben auch ein Fossil tatsächlich. Und irgendwie, finde ich, sieht man es diesen Bäumen auch an, dass die so ein bisschen aus der Zeit gefallen sind. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe einen kleinen Film gemacht über dieses Wäldchen und das werde ich dann in den Shownotes verlinken. Kleine Sache noch am Rande. Die Metasequoia wurden 1939 entdeckt in China. Ich mache jetzt hier mit den Fingern so Hochkommas. Natürlich wurden die in dem Sinne nicht entdeckt. Die Leute, die dort in den Wäldern lebten, haben natürlich diese Bäume schon irgendwie gesehen. Die waren nicht unentdeckt sozusagen. Aber das Ganze wurde dann in die internationale Nomenklatur mit aufgenommen. Und die Mammutbäume hier in China sind eigentlich schnell wachsende Bäume, werden auch nicht so hoch wie zum Beispiel diese Riesenmammutbäume in Kalifornien, glaube ich, oder so, sondern nur so 50, 60, vielleicht ein bisschen höher Meter und die im Wasser stehenden vielleicht noch nicht mal so hoch, ich weiß es nicht. Und ja, dann hat sich eben herausgestellt, dass die ganz gut wachsen und dann hat man die hier in ganz China domestiziert, überall. Und auch diese Pflanzung dort am See ist ja nicht so alt. Also ich schätze mal so 50 Jahre oder irgendwie sowas. Also es ist nicht so eine uralte Geschichte. Warum man das dort angepflanzt hat, weiß ich nicht. Aber es ist natürlich schön. Es ist jetzt wirklich ein Ausflugsziel, vor allem im Herbst, weil die Sequoia oder Metasequoia sind nicht immer grün, sondern sie verändern ihre Farbe. Sie sind zwar tatsächlich immer irgendwie bewachsen, also werfen die Blätter nicht vollständig ab, aber färben sich dann entsprechend. Naja, und das ist natürlich für die Hansoa ein gefundenes Fressen. Die fahren dann dahin zum Herbst, also Dezember ungefähr, wenn die Bäume anfangen, rot und gelb zu werden und so. Lassen dann ihre Drohnen aufsteigen. Das sieht schon eindrucksvoll aus. Also wenn diese Bäume dann im Wasser stehen, in ihrer ganzen Farbenpracht. Das hat man hier nicht so oft, zumal ja hier sich die Jahreszeiten auch so ein bisschen verschleifen. Also es gibt hier nicht so einen Herbst, wie ich ihn kenne aus Mecklenburg oder so und auch nicht so einen Winter und auch nicht so einen Sommer, Frühling. Die Jahreszeiten sind nicht so scharf voneinander getrennt und die meisten Pflanzen, die hier wachsen, sind immer grün. Insofern ist das schon, ja, für mich zumindest ein gewisses Highlight. Das korrespondiert auch ein bisschen mit dem Ginkgo, wenn der so gelb wird. Das ist genau das Gleiche. Da gibt es hier auch so Gegenden, wo sehr viele Ginkgo-Bäume sind und da fahren die Leute natürlich auch hin, um sich das anzugucken. Ja, und das war so unser Trip. Am Vormittag um 3 waren wir dann wieder zurück. Pünktlich, dann fing es nämlich an zu regnen und hörte auch nicht mehr auf. Bis heute früh. Es hat wirklich richtig einen echten Dauerregen gegeben. Das war mal ganz angenehm. Und deswegen haben wir jetzt auch so diese, ja, hervorragenden Temperaturen von unter 30 Grad. So viel zu den Mammutbäumen. Ich werde da noch so ein bisschen was verlinken, auch über die Entdeckungsgeschichte in China und so in den Shownotes. Was haben wir noch gemacht? Wir waren im Buchladen. Das war zwar eigentlich mehr oder weniger zufällig, kam jetzt aber ganz gut zu Pass, weil dann habe ich da im Buchladen gefilmt, was nicht erlaubt war. Also ich hatte mir eine Genehmigung geholt. Und da waren so ein paar Einschränkungen, die habe ich nicht ganz verstanden, aber komme ich gleich zu. Jedenfalls habe ich im Buchladen gefilmt, was dort so für Auslagen sind, wie das überhaupt aussieht. Das ist kein besonderer Buchladen, sondern das ist eine japanische Kette, Tsutaya. Ich weiß gar nicht, ob es sie in Europa auch gibt, aber es ist eine relativ große Buchkette, nicht nur Bücher, die machen auch Video und CDs und sowas, ein bisschen wie Mediamarkt vielleicht. Na, ich weiß nicht. Also auf jeden Fall eine Buchladenkette. Das Gewicht war auch sehr japanisch, fand ich so thematisch. Aber natürlich habe ich diesen Film auch gemacht, Bezug auf den Bücherpodcast. Also die Folge 155, Bücher nach China. Und da habe ich dann mal so geguckt, wie es dann eigentlich so aussieht. Was habe ich dann alles? Habe ich dann nicht vielleicht doch irgendwie Quatsch erzählt oder so? Nein, ich habe keinen Quatsch erzählt. Also die deutschen Bücher waren wirklich dominant. Man muss sich das mal überlegen. Das ist eine japanische Buchladenkette in China, in Hanzhou. Und dort gab es dann ganze Tische mit Auslagen, vor allem zu Hesse. Und diese Hesse-Mania hatte ich, glaube ich, auch erwähnt in diesem Bücher-Podcast. Die ist ungebrochen. Und ihre Ursache hat diese Hesse-Mania tatsächlich in TikTok, beziehungsweise Douyin hier und lebt dort auch fort unter BookTok, wie auch immer die einzelnen Hashtags sind. Und das gefällt mir natürlich. Ich habe noch ein bisschen weitergeguckt, auch die anderen Autoren, die so mal aufgepoppt sind, also Kafka natürlich, Stefan Zweig, Hertha Müller, die sind alle zu finden auf extra Tischen, also werden dort eben auch als, ja, als Bestseller, wenn man so will, angeboten. Und das sind sie ja auch tatsächlich. Also sind zum einen natürlich Schulliteratur, zum anderen werden sie aber auch so gelesen. Und da das Konzept von Tsutaya in Hanzhou auch so ein bisschen Kunst und Lebensart ist, sind natürlich auch gerade in der Kunstabteilung sehr viele Bücher zu Bauhaus und all diesen ganzen Architekten, Gustav Klimt und solche Sachen. Also die ganzen Stile, die Europa und in diesem Falle tatsächlich besonders eben Österreich und Deutschland geprägt haben, dann nochmal ausgebreitet. Natürlich gab es dann auch sehr viel Japanisches, also insbesondere Manga. Da gab es auch Bücher, bei denen hätte ich gerne zugeschlagen, wenn die nicht auf Japanisch gewesen wären. Zum Beispiel ein Kunstband über Nier, also Nier Automata. Und da waren so ja, Skizzen drin und auch das ganze Ding hinter diesem Anime beziehungsweise hinter diesem Manga. Und das war wirklich ein ziemlich cooles Buch, aber ich konnte es natürlich nicht lesen. Und insofern ist ja genau das eigentlich das Interessanteste. Ich habe mal so einen ähnlichen Band gesehen von Benoist Oukal, der auch, wie nennt man das in Europa, Graphic Novels illustriert hat. Und eben auch so seine Skizzen zum Beispiel zu Cyberia oder zu anderen Games, die er illustriert hat. Und das habe ich mir seinerzeit gekauft, weil es auf Englisch war, aber Japanisch, ja, So allein wegen der schönen Bilder wollte ich mir das nicht antun. Mir ging es schon so ein bisschen um den Inhalt. Naja, also wie gesagt, dieser ganze Bereich Manga, Anime und so war sehr groß. War auch ein bisschen Comic und Graphic Novel, also Europa und Amerika. Aber es ist schon so, dass dieses Marvel- und DC-Zeugs, das stand ganz unten in den Regalen. Und ganz oben, beziehungsweise in Augenhöhe, waren dann eben die ganzen japanischen Sachen. Und das ist auch so ein bisschen, glaube ich, das, was am meisten gekauft wird. Hinzu kommen natürlich auch nochmal die chinesischen Manhua-Anbieter. Das sind nämlich auch nicht wenige und werden immer mehr. Also dieser Bereich des Buchladens war ziemlich groß. Wie gesagt, ich habe da drin gefilmt und das ist eigentlich ausdrücklich verboten. Also steht draußen dran, bitte nicht fotografieren oder irgendwie sowas. Und dann haben wir gefragt bei der Verkäuferin und die sagte, naja, es geht eigentlich um die Konzeption, um wie die das gemacht haben. Sie möchten nicht, dass andere Buchläden das irgendwie kopieren. Und es geht gar nicht so sehr darum, dass man jetzt einzelne Bücher abfilmt oder irgendwas. Und das zweite Problem, was sie hatte, war Gesichter. Sie möchte nicht, dass die Leute sich da irgendwie wiederfinden. Und dann habe ich ihr versprochen, dass wir das mit den Gesichtern, das ist ja relativ einfach, das kann man ja so blurren im Prinzip. Und was die Konzeption betrifft, habe ich ihr gesagt, das ist jetzt für einen deutschen, also für einen YouTube-Kanal, ist eigentlich Teil eines deutschen Podcasts, also auf Deutsch für Deutsche. Und das hat ihr gefallen. Und dann hat sie gesagt, ja, okay, das ist ja gar kein Problem. Also ich denke mal, sie hatte eher Angst so vor chinesischen, japanischen, vietnamesischen Vloggern oder sowas, weil da ist natürlich auch deren Konkurrenz und entsprechend haben die Angst, dort irgendwie kopiert zu werden. So ist meine Vermutung. So ganz sicher bin ich mir natürlich auch nicht, was das betrifft. Naja, und dann hat sie gesagt, okay, dann leg los. Und ich habe dann losgelegt und überall gefilmt. Und wie gesagt, der Film ist verlinkt, den kann man sich auf YouTube und auf PeerTube angucken und ist ungefähr 3 Minuten lang, ohne großes Gerede oder so, ein bisschen Musik und sonst nur Eindrücke des Buchladens. Ich muss dazu sagen, das ist jetzt keiner dieser Wow-Buchläden, davon gibt es nämlich auch einen hier in Hanzo. Und auch sonst gibt es die ja mittlerweile weltweit, diese unglaublich aufgebrezelten Buchläden, die einen so ein bisschen in eine Harry-Potter-Welt versetzen oder so. Ich glaube, man sieht in den sozialen Medien häufig einen aus Guangzhou oder so oder Chongqing, ich weiß gar nicht, jedenfalls irgendwie so ein riesiges Labyrinth, das so ein bisschen wie von Escher aussieht oder so. Also so ein Ding ist das nicht, das ist wirklich eher ein klassischer Buchladen, würde ich sagen, wenn auch mit so einer Bücherfront und so, aber ansonsten nicht besonders fett oder so. Ich habe auch, als ich in Korea war, Buchläden gesehen, die waren größer und noch aufregender irgendwie. Da ist übrigens in Seoul an diesem Platz, wo dieses Schlossdingens ist, ich weiß gar nicht, wie das heißt, naja, okay. Koreaner werden mich jetzt hassen. Jedenfalls ist da ein riesiger unterirdischer Buchladen. Und ich hatte zu tun, musste arbeiten und hatte überlegt, wo ich das mache. Also im Hotel fühle ich mich immer schlecht angespornt irgendwie. Und abgesehen davon sind die Hotelmöbel meistens auch sau unbequem. Im Café wollte ich nicht, weil das, ja, ich habe keinen Bock, irgendeinem Klischee zu entsprechen. Und dann bin ich im Buchladen gegangen und habe dort mehrere Tage gearbeitet, im Buchladen. Und das war sehr schön, weil es gibt alles. Es gibt Snacks, es gibt Kaffee, bzw. andere Getränke. Es gibt eine Toilette. Man kann seinen Laptop und sein ganzes Geraffel liegen lassen auf dem Tisch und weggehen. Das ist in Korea überhaupt kein Problem. Den findet man anschließend wieder. Stehen nicht dann zwei dort oder sowas. Und das lobe ich mir natürlich. Das alles gab es auch in diesem Tutaya-Buchladen in Hanzhong. Also da ist sogar auch mit Steckdose für Laptops. Man kann dort also ganz entspannt arbeiten, wie in einer Bibliothek eben. Aber es ist natürlich bei weitem nicht so groß wie der in Seoul. Ich weiß leider nicht, wie der in Seoul heißt, aber vielleicht kann mir das ja jemand mal in die Kommentare werfen. Also das zum Buchladenbesuch. Übrigens ist der Buchladen in so einem Viertel, in der Tianmu Plaza, die auch so architektonisch recht interessant ist, wo ringsherum sich auch viele Galerien und so Zeug angesiedelt haben. Und auch eher Haute Cuisine, also so Restaurants der höheren Preisklasse und auch tatsächlich bessere Restaurants und Cafés. Wenn man ausgehen will in Hanzhou und richtig gut essen gehen will, dann ist das wahrscheinlich eine sehr gute Adresse, denke ich mir. Also da sind schon ein paar wirklich auch sehr stylische Restaurants eben. Naja, also Tianmu Plaza Hanzhou, Tutaya Buchhandlung. Alles zu finden in den Shownotes bzw. auf YouTube. Ja, dann kommen wir mal wieder zu ein paar negativen Sachen, worüber ich mich ja echt geärgert habe. Wirklich geärgert habe. Also manchmal nehme ich es ja auch persönlich. In Rostock findet jedes Jahr, wenn nicht gerade Pandemie ist, eine Hanse-Sale statt. Das ist so eine, ja, so typische Festivität, wie sie an den allen Küstenstädten gibt, wo dann eben ein Haufen Windjammer kommen und wo dann so eine Woche viel getrunken wird, ein bisschen Rummel etc. pp. Also jetzt nichts Besonderes für Rostock schon und es ist auch schön anzusehen, weil da eben die ganzen Segelboote kommen, beziehungsweise Segelschiffe, sollte man dann vielleicht sagen. Viele historische Boote auch, also Zeesboote zum Beispiel, kajolen dann da so rum. Und es ist für Marineinteressierte natürlich schon irgendwie auch eine interessante Sache. Also es ist wie Kieler Woche oder wie Hamburger Hafenfest oder was weiß ich. Also es gibt da unendlich viele von. Und diesmal hat sich das aber die Bundeswehr bzw. die Bundesmarine so ein bisschen gekrallt, ist dann auch dort sehr stark aufgetreten. Was ich schade finde, tatsächlich, weil ich finde, sowas hat nichts auf einem Volksfest zu suchen. Das ist irgendwie, ja, ich finde es richtig mäh. Aber was dann mich richtig, ja, geärgert hat, dass dann der offizielle Empfang zur Hanse-Sale in der Admiralität war. Und da waren dann verschiedene Leute eingeladen und auch Chinesen. Und die wurden dann wieder ausgeladen, weil sie sind ja alle Spione. Und das, Alter, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch so eine persönliche Attitüde der Außenministerin ist, denn ich habe das noch nirgendwo erlebt, in keinem Land der Welt, dass man so reagiert auf eine offizielle, wie heißt das, Delegation aus China zu einem Fest. Und mal ganz abgesehen davon, dass damals ja auch so das Kreuzfahrtgeschäft oder so ja sehr stark von den Chinesen auch genutzt wurde, also die durchaus auch einen, ja, Wirtschaftsfaktor dargestellt haben. Ja, jedenfalls hat man die chinesische Delegation kurzerhand wieder ausgeladen. Die chinesische Botschaft war natürlich entsetzt, weil sie selber sowas auch noch nie erlebt haben. Und es wurde sich dann rausgeredet, ja, es gibt da so Vorschriften. Na, also ich denke, das ist wirklich eine direkte Entscheidung aus dem Außenministerium gewesen, so zu verfahren. Und das ist sehr schade und ich will da eigentlich auch gar nicht mehr so viel zu sagen. Aber es steht für mich auch in einer gewissen Reihe, die vielleicht vordergründig erstmal gar nichts miteinander zu tun haben. Denn gestern wiederum habe ich dann bei der Tagesschau gelesen, also ich gucke das nicht, ich lese mir das immer durch, dass die italienische, die faschistische Regierung, die jetzt an der Macht ist, diese Belt and Road Projekte in Italien überdenken möchte. Dazu muss man sagen, Infrastrukturprojekte von einzelnen Ländern gab es immer schon. Also tatsächlich immer schon. Und gerade Deutschland hat da einiges geleistet. Also jetzt durchaus nicht irgendwie ironisch oder irgendwas, sondern durchaus auch im positiven Sinne. Also Siemens zum Beispiel hat die erste Straßenbahn in China, in Beijing gebaut. Und sie haben auch das erste Wasserkraftwerk, das erste größere Wasserkraftwerk für elektrische Energie in Betrieb genommen. Siemens wirbt damit auch in chinesischen Zeitungen zum Beispiel, also zum 100. Jahrestag von Siemens in China und sowas. Also solche Infrastrukturprojekte müssen nicht unbedingt nur einen kolonialen Hintergrund haben. Häufig haben sie das schon irgendwie gehabt auch, aber in diesem Falle war das gar nicht so sehr der Fall, sondern man hatte sich natürlich gedacht, China ist ein aufstrebender Markt und wenn man dort jetzt reinkommt mit seiner Technik, mit seinen Normen, also die deutschen Normen wurden ja übernommen von der frühen Regierung, also von der Republik China 1911. Und wenn man das erstmal so in den Markt gedrückt hat, dann kann man natürlich auf Folgeaufträge hoffen. Und das kam ja auch so. Ein anderes Beispiel, auch ungefähr die gleiche Zeit, ist die Bagdadbahn, die dann aber auch bei den Alliierten, beziehungsweise bei England, Frankreich etc. nicht unbedingt auf Gegenliebe gestoßen ist. Also all solche Infrastrukturprojekte gab es schon immer. Und das, was die Chinesen jetzt machen, ist genau das, Infrastrukturprojekte. Und diese Infrastrukturprojekte sind immer eine Konkurrenz zu anderen natürlich. Also gerade wenn sie konzertiert stattfinden, als Gesamtpaket, genauso wie damals die deutschen Interessen in China verfolgt wurden, als es darum ging, die DIN, also die deutsche Industrienorm, durchzusetzen. Jetzt ist eine faschistische Regierung in Italien an der Macht und man stellt die Projekte, die schon existieren, zur Disposition. Und eine Sache, die diese Belt and Road-Geschichte eben auch gezeigt hat, insbesondere in Afrika, ist, dass sie sehr inert ist gegenüber Korruption und irgendwie Gemauscheln. Die Regierung in Italien steht aber fest an der Seite der etablierten italienischen Machtelite und da wiederum auch natürlich fest an der Seite der organisierten Kriminalität. Und die guckt echt in die Röhre in diesen Belt and Road Projekten. Das tut sie übrigens auch in Afrika oder irgendwo anders. Es gibt auch ein Autobahnprojekt in Montenegro, wo die schlicht nicht reinkommen und natürlich CETA und Mordrio streiten. So, also die Regierung in Italien möchte jetzt, wenn man es mal ganz profan betrachtet, die Mafia zurücklassen ans Geschäft. Was macht Deutschland? Das nimmt diese faschistische Aussage. Also man muss sich vorstellen, die AfD würde in Deutschland sagen, wir möchten das und das. Und die Tagesschau würde sagen, ja, die AfD hat recht, genau so wollen wir das auch. Das würde nicht passieren. Aber in Italien ist das ja jetzt so ein bisschen weiter weg. Und außerdem geht es gegen China. Und man macht sich tatsächlich auch in der Presse überhaupt gar nicht den Kopf und fragt gar nicht mehr nach, ja, wem nützt denn das? Warum ist denn das jetzt gut für das italienische Volk? Ist es nämlich nicht. Also genauso wenig wie das Streichen der Sozialhilfe. Ganz im Gegenteil, es ist sogar richtig schlecht, weil andere Infrastrukturprojekte, die jetzt wieder so durchgereicht werden von Backschisch zu Backschisch zu Backschisch, werden natürlich sehr viel teurer werden. Man erinnere sich an die Genua-Brücke, werden qualitativ schlechter werden etc. pp. Also all das, was man mal hinter sich gelassen hatte, will man jetzt wieder haben. Und dass die deutsche Presse das so wohlwollend aufnimmt, also eine faschistische Aktion, das ist schon, ja, also ich finde, das hat schon irgendwie eine neue Qualität. Und das steht für mich tatsächlich in einer Reihe mit der Ausladung der chinesischen Delegation von der Hanseseele. Ich habe auch von Freunden gehört, von anderen Leuten, dass die Bundesmarine bzw. das Heer sehr dominant auf der Hanseseele gewesen ist. Und tja, also wenn ich sowas veranstalten würde, ich würde die schlicht verbannen. Ich würde sowas überhaupt gar nicht zulassen dort. Aber ja, ich bin vielleicht auch von einem anderen Stern. Das mal zu diesen beiden Ereignissen, die vordergründig nichts miteinander zu tun haben, praktisch dann aber doch schon sehr viel. Ja, dann noch eine Kleinigkeit. Jetzt fangen hier irgendwann die 19. Asia Games an. Ehrlich gesagt, ich weiß nichts dazu. Ich wurde schon gefragt, ob ich darüber was weiß. Ich weiß nichts. Ich habe keine Ahnung. Das ist irgendwie so ein Sportereignis, das komplett an mir vorbeigeht. Also ich merke das aber. Natürlich ist hier überall Werbung zu dem Ereignis. Und zum anderen hat das jetzt auch irgendwie verkehrstechnisch irgendwelche Auswirkungen. Also irgendwelche Linien, die jetzt öfter fahren, beziehungsweise wo es voller ist und. Ich bin echt kein Fan von solchen Veranstaltungen, einfach weil sie mich einschränken und weil sie mich so wenig interessieren. Andere Leute mögen das wahrscheinlich anders sehen, aber ja, es ist, wie es ist. Und ich werde jetzt auch ständig gefragt, ob ich irgendein Sportereignis, also bei Alipay oder so, buchen möchte. Will ich nicht. Also ich habe keine Lust zu irgendwas, mir bei der Hitze irgendwelche Speerwerfer anzugucken. Also naja, ich für mich hoffe nur, dass es bald vorbei ist, damit das hier wieder normal läuft. Ja, und last but not least, als wir in den Mangrovenwald fahren wollten, habe ich gedacht, ach, nimmst mal nicht die schwere BMPCC mit, sondern die leichte M von Canon, das Beast. Und ich hatte damals ja erzählt, die Canon M ist eigentlich so ein kleines Wunderwerk. Und zwar war das eine ganz normale, gute APS-C-Kamera, als sie rauskam vor über 10 Jahren oder noch länger. Man konnte damit Filme machen mit den damals üblichen 1080p. Also eine ganz normale, gute Kamera, ein bisschen seiner Zeit voraus. Dann hat sich ein Hacker-Kollektiv gefunden und hat diese Kamera sich mal genauer angeschaut und hat dann die Magic Lantern Software. Das ist sozusagen ein Betriebssystemaufsatz. Also diese M hat ein Betriebssystem und das wird jetzt nicht ersetzt durch Magic Lantern, sondern wird oben drauf gesetzt. Und dann hat man festgestellt, dass man mit dieser Kamera wirklich wahnsinnig tolle Sachen machen kann. Zum Beispiel im RAW-Format aufzeichnen. Das können nur sehr wenige Kameras. Also das können natürlich diese teuren Dinger mit 50.000 Euro aufwärts schon. Das kann auch die Sigma FP2. Das ist ohnehin eine sehr beeindruckende Kamera. Also das RAW-DNG. Und dann fällt mir eigentlich schon keine Kamera mehr ein, die das so nativ wirklich kann. Die meisten, also so Canon, Nikon und so weiter, bieten maximal ihre eigenen, naja, RAWs an. Das sind dann natürlich keine, sondern sind so Kompressionsformate, die mehr oder weniger kompatibel sind mit den entsprechenden Schnittprogrammen. Also eigentlich keine wirklichen Vorteile. Und Sony macht sowieso sein eigenes Ding, was eher schlecht als recht ist. Panasonic hat jetzt angefangen, eine Kamera mit dem B-RAW-Format rauszubringen. Das ist schon der richtige Schritt in die richtige Richtung, weil B-RAW im Prinzip auch eine Art Standard ist, wenn es aber auch eben kein so hundertprozentiges RAW ist. Ja, und diese M, die kann RAW aufzeichnen und nicht nur 1080p, wie man das so dachte, sondern durch einen kleinen Trick, theoretisch zumindest bis zu 5K. Und damit steigt sie dann in eine Liga auf, wo die Kameras wirklich richtig teuer sind. Und das ist wirklich nur so ein kleines Ding. Es gibt eine ganze Reihe von Einschränkungen und diese 5K sind auch nicht so richtig 5K. Wenn man jetzt mal wirklich die echte Auflösung nimmt, dann sind das vielleicht 2K, 2,5 oder irgendwie sowas. Vielleicht auch ein bisschen mehr, aber das soll mal egal sein. Auf jeden Fall habe ich mir so eine M gekauft. Und dazu auch ein stabilisiertes Objektiv, weil da die Entwackelung funktioniert leider nicht über die Software. Und dann damit so ein bisschen rumgefilmt. Und das ganze Ding habe ich dann eben das Beast genannt. Und dieses Beast wollte ich eigentlich mitnehmen zum Mangrovenwald, aber leider habe ich sie nicht mehr zum Laufen bekommen. Ich fürchte, ich habe es mit der letzten Magic Lantern Software gebrickt, wie man so schön sagt. Also das Ding ist jetzt ein Ziegelstein. Es ist echt traurig und ich werde die auch nicht wegwerfen, sondern die liegt jetzt erstmal im Regal. Wenn ich sie einschalte, blinkt bloß die LED und blinkt und blinkt und blinkt und auch alle Wiederbelebungsversuche über Batterie oder mit verschiedenen Tasten halten und drücken und hier und da und Objektiv ran und ab und naja, also ich habe mehrere Stunden dran gesessen. Es gab keine Einstellung und keine Knopfvariation, mit der ich das Ding irgendwie zum Leben erwecken konnte. Ich habe auch die Batterien nochmal bis zum Anschlag aufgeladen und auch nochmal am Netz betrieben, auch keine Änderungen. Also das Beast ist verreckt. Das ist so schade. Ich überlege jetzt, ob ich mir nicht eine neue hole, weil teuer sind die nicht, aber die sind auch schon ein bisschen knapp geworden am Markt. Also diese Kamera ist, wie gesagt, über 10 Jahre alt. Also ich weiß gar nicht, wie alt wirklich. Da sind natürlich schon andere drauf gekommen, dass man damit tolle Sachen machen kann. Das ist wirklich das erste Gerät, das ich durch Software lahmgelegt habe. Ich habe schon so viele Telefone geroutet und so verschiedene andere Sachen auch. Also ich habe, das ist auch nicht meine erste Canon-Kamera, bei der ich Magic Lantern draufgespielt hatte. Aber jetzt hat es mal geklappt. Ja, schade. Wirklich sehr schade. Falls jemand dieses Phänomen kennt, also ich schalte ein und dann macht das nur blink, 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 blink und nichts weiter. Also keinerlei Fiep, nichts. Einfach nur die LED, die Ein-Aus-LED blinkt. Wenn da jemand doch noch einen Tipp hat, dann wäre ich natürlich unendlich dankbar dafür. Aber ja, ich habe auch im Internet irgendwie die einschlägigen Seiten gescannt, nichts gefunden dazu. So. Das wär's mal für heute. Ich habe noch eine Sache, die ich auch veranstaltet habe hier. Das ist aber noch nicht fertig und deswegen hebe ich mir das für nächstes Mal auf. Da geht es wieder mal um Kunst, naja, oder sagen wir mal um Kunst, Handwerk. Obwohl, warum macht man eigentlich diese Einschränkung? Es ist Kunst, ist Kunst. Es ist ja eigentlich auch völlig egal, wie technisch perfekt es am Ende ist. Ja, übrigens dazu, ich betreue ja auf Facebook die Da Vinci Resolve Gruppe. Ich werde die mal verlinken in den Shownotes. Das ist eine Gruppe, die überwiegend eigentlich auch frequentiert wird von Leuten, die Hilfe suchen, die sagen, ah, ich habe hier mir Da Vinci Resolve raufgeladen und ich weiß jetzt nicht, wie das geht und wie jenes geht und so weiter. Also ich würde mal sagen, der größte Teil der Nutzer dieser Gruppe sind ja ambitionierte Amateure, Leute, die sich dafür interessieren, die das vielleicht ein bisschen beruflich machen auch und so. Also, was weiß ich, Hochzeitsfilmer oder für die eigene Firma dann eben die Werbevideos machen und sowas. Das ist jetzt nicht unbedingt so die Spielberg-Gruppe auf Facebook. Aber es gibt so eine Attitüde von vielen Leuten, die sagen, man ist also ganz professionell und wenn man das nicht kauft, dann ist man kein richtiger Profi und dann liefert man eigentlich auch nur Scheiße ab. Das ist eine Diskussion, die kenne ich auch aus der Fotografie und die ist so uralt wie das, wie die Kunst wahrscheinlich selber und wird häufig eben so von Gatekeepern bemüht, die ja ihre Mittelmäßigkeit dadurch irgendwie kaschieren wollen, indem sie sich teures Gerät kaufen und sagen, ich bin Profi. Aber an ihrer Kunst, wenn man das dann darüber betrachten will, da nicht viel her ist. Ich habe dann eben so einen Beitrag geschrieben, mit dem ich gerade die Amateure bewegen möchte, auch ihre Sachen zu posten, weil das ist natürlich so, man fragt dann dort nach Rat, den kriegt man in der Regel auch, manchmal auch mit einer komischen Bemerkung oder so, was man sich meines Erachtens durchaus sparen könnte. Und dann war es das für die Leute. Es gibt relativ wenig Postings von eigenen Videoprojekten und so. Und noch extremer, es gibt noch eine andere Gruppe, die heißt Da Vinci Resolve für Profis. Und das ist natürlich so, alle wollen ja irgendwie Profi sein. Also wobei die Unterscheidung zwischen Profi und Amateur ja nur ist, dass der eine damit Geld verdienen muss und der andere eben nicht. Und das war's schon. Also qualitativ würde ich meistens, oder ist meistens der Amateur vorne. Naja, und bei dieser für Profis Gruppe sind, ich weiß nicht, 25.000 Mitglieder. Ich wusste gar nicht, dass es so viele Filmemacher in Deutschland gibt und die wahrscheinlich alle das ZDF und ARD und so weiter befeuern mit ihren Kunstwerken. Und das zeigt eben auch diese Einstufung oder dieses Vorurteil gegenüber dem Amateurischen. Das finde ich schade, weil gerade der Amateur hat Geld, hat Zeit. Er ist nicht gedrückt von irgendwelchen Entscheidungsträgern, die ihm oder ihr sagen, wie sie es zu machen hat. Eigentlich, wenn man so will, ist das Amateurdasein die ideale Form des Filmemachens. Und natürlich, irgendwann wird es eine Frage, wenn man jetzt irgendwie ein ehrgeiziges Projekt hat, wie man das Ganze finanziert. Und dann bewegt man sich ja doch wieder in irgendwelche Zwänge. Aber wenn man sich das leisten kann, sollte man natürlich auf diese Zwänge verzichten. Also lange Rede, kurzer Sinn. Eigentlich ist der Amateur der Idealzustand der Kunst. Also, wer sich dafür interessiert, sei herzlich eingeladen. Ich schmeiß den Link in die Shownotes. So, und das wär's für heute. Soweit und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
Und jetzt kommt Reklam.
HC Andersen. Zu reisen ist zu leben. Mit Solarenergie von Eco Rossi. Ob Vanlife, Tiny House oder Camping. Eco Rossi. Dein Partner für Solarenergie. eco-worthy.com